und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Wir haben nicht kaputt gespart. Also ich weiß nicht, wo diese Vorstellung eigentlich herkommt, dass wir uns kaputt gespart hätten.
Ja, danke für diese Sondervorlesung, Lars. Einführung in die Schuldenbremse. Und das zu Semesterende. Also ich bin jetzt hier der studentische Nachfrager deiner Vorlesung. Dieser Vorwurf, der dann häufig kommt, dass die Schuldenbremse die Investitionen hemme, das scheint ja gar nicht so zu sein.
Wir haben ja auch schon den Vorschlag, dass ein Sondervermögen für diese Aktivitäten ins Grundgesetz geschrieben werden sollte und damit aus der ganzen Schuldenbremse rausgenommen. Also irgendwann muss man sich schon fragen, was haben die Leute eigentlich morgens geraucht, als sie diesen Vorschlag gemacht haben?
Cannabis sicherlich nicht, denn die Legalisierung, die lässt ja auf sich warten, wie du weißt.
Soweit der Einblick in die heutige Ausgabe. Damit herzlich willkommen zu dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Zugeschaltet sind wieder unsere beiden Chefökonomen Lars Feld und Justus Haukapp. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin, von wo aus ich einen schönen guten Morgen wünsche.
Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller, lieber Justus, einen wunderschönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend, wo auch immer und zu welcher Zeit Sie uns auch immer zuhören. Wir freuen uns heute mit Ihnen über Finanzen zu reden.
Ja, auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Lars, liebe Frau Müller, schönen guten Morgen, gute Nacht, guter Nachmittag, wann auch immer Sie uns eingeschaltet haben. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie vielleicht auch Interesse am Erkenntnisgewinn durch diesen Podcast haben. Ja, Lars, Finanzen, hast du gesagt, ist das Thema heute.
Ja, Finanzen.
Ja, da wird schon schwer geatmet, denn der Kollege ist heute besonders gefordert. Diesmal wird sich nämlich alles um das leidliche Thema der Schuldenbremse drehen. Wir haben die hier schon oft diskutiert, aber in den vergangenen Wochen sind so viele Mails aus Ihren Reihen, der Hörerinnen und Hörer dazu gekommen, plus die Debatten in der breiteren Öffentlichkeit, dass wir daraus jetzt eine Art Spezialausgabe machen. Ich habe die Fragen und Anmerkungen dazu weitergeleitet und die wichtigsten Punkte werden in den nächsten, ja, so 40, 45 Minuten aufgegriffen. 2, 3 Kommentare nehmen wir auch im Detail mit rein. Wir beginnen mit Oliver Gritz, Unternehmer im Softwarebereich im Köln-Bonner Raum zu Hause. Und er schreibt: Als von Hause aus eher konservativer, wirtschaftsliberaler stimme ich Ihren Schlussfolgerungen in der Regel zu, aber mit der Schuldenbremse habe ich schon seit längerem Probleme. Sie ist von der Tendenz her richtig. Jedoch hat das Mantra der schwarzen Null in der Ära Merkel-Schäuble im Rückblick dem Land mehr geschadet als genutzt. Deshalb mein Appell an Sie beide, sprechen Sie dieses Thema an. Bevor wir das so richtig tun, Frage an Sie, Herr Haukapp, der ja kein Makroökonom ist. Wo finden Sie sich in der Debatte um die Schuldenbremse?
Ja, ich finde mich da schon wieder, denn das ist ja für mich auch eine mikroökonomische Debatte, insofern, als man über die Anreize von Politikern nachdenkt. Das ist vielleicht auch, habe ich manchmal ein bisschen den Eindruck, der Unterschied in der Sichtweise. Die einen, die vielleicht ein bisschen eine stärkere mikroökonomische oder Lars, wie du, politökonomische, also aus der Public Choice sozusagen Theorie kommende Sicht der Dinge haben, die zweifeln immer, dass Politiker das so gut mit uns meinen und sich vielleicht zu leicht ihren eigenen Anreizen hingeben und dann Dinge tun, die kurzfristig attraktiv erscheinen, aber langfristig nicht gut sind. Das sieht man an vielen Beispielen. Das ist nicht nur die Schuldenbremse. Wir können es auch umgekehrt sehen. Das Bundesverfassungsgericht etwa hat ja der Politik auch in Stammbuch geschrieben, dass sie zwar versprechen, langfristig viel für den Klimaschutz zu tun, aber kurzfristig auch keine Lust haben, irgendwas zu unternehmen, was dann irgendwas kostet. Also kurzfristig ist man immer gerne bereit, Geld auszugeben und wenig bereit, Kosten auf sich zu nehmen. Und wir haben schon so häufig darüber geredet, kurzfristig hat man keine große Lust, Investitionen zu tätigen, meistens, weil das viele Kosten verursacht und der Benefit langfristig ist. Also dieses mikroökonomische Denken, das hilft in Teilen zumindest der Makroökonomie, nicht in allen Teilen, werden diese Anreizmechanismen weniger hinterfragt. Da wird eher in Gleichungssystemen gedacht, um es mal so simpel zu sagen. Ja, das stimmt auch nicht für alle Bereiche. In den Teilen fühle ich mich tatsächlich wenig zu Hause.
Anders als Sie, Herr Feld, der die Schuldenbremse am liebsten auch unangetastet lassen möchte, wie verargumentieren Sie das in den zunehmenden Böen der Kritik?
Tja, also ihr zwei und ihr Tausende da draußen.
Zehntausende da, Zehntausende.
Sind auch Tausende. Ja?
Also ich sehe, der Finanzpolitiker sagt, eine Null mehr oder weniger hinten dran macht nichts.
Ja, genau. Nein, aber jetzt davon abgesehen, vielleicht schichten wir das Thema mal ein bisschen ab, auch im Hinblick auf die verschiedenen Kritikpunkte. Ich würde jetzt zuerst gerne nochmal für die Hörerinnen und Hörer die Motivation klar machen, warum wir jetzt schon wieder über die Schuldenbremse reden. Ja, der aktuelle Zusammenhang ist erstens ausgelöst durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November. So aktuell ist das ja jetzt eigentlich nicht mehr. Aber das hat schon dafür gesorgt, dass ja eine Schärfung der Schuldenbremse in Fragen zustande gekommen ist, bei denen die Bundesregierung, auch viele andere dachten, da ist mehr Flexibilität. Das hat zweitens dazu geführt, dass wir die Diskussion über den Bundeshaushalt eben auch noch in der jetzt abgelaufenen Woche hatten. Der Bundeshaushalt also jetzt erst beschlossen worden ist und dann also auch erst ab dem 1. März gelten kann. Ja, das ist im Moment die Situation beim Bundeshaushalt 24. Und zugleich gibt es dann auch schon Signale, die der Bundesfinanzminister ausgesendet hat hinsichtlich des Bundeshaushalts 25, also einerseits, von wem das auch immer stammt, irgendeine Nachricht, dass im Bundeshaushalt 25 mehr als 20 Milliarden Euro fehlen könnten, in dem Sinne, dass man also entsprechende Einsparungen vornehmen muss. Und er sagte, glaube ich, bei Maybrit Illner, dass es eine Nullrunde beim Bürgergeld geben müsse, aus diesem Grund. Ja, nicht nur, aber eben auch aus diesem Grund. Dann kommt die Wissenschaft und die Diskussion, die sich da anschließt von Seiten der Kritiker der Schuldenbremse. Einerseits hat der wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium einen Vorschlag zur Reform der Schuldenbremse gemacht, der abstellt auf eine Investitionsorientierung. Das nennt sich Goldene Regel Plus, weil Investitionsorientierung gilt in der Wissenschaft als Goldene Regel Plus, deswegen, weil man dann eine andere Abgrenzung wählt. Und der Sachverständigenrat hat dann jüngst einen Vorschlag gemacht, bei dem nochmal andere Aspekte angesprochen worden sind. Aber das sind auch die Aspekte, die für die 5 Mitglieder, gerade so wie es formuliert war, zu einer einstimmigen Äußerung gekommen ist. Und dann haben wir die ganzen Zeitungsbeiträge, die unterwegs geschrieben wurden. Ja, also zum Beispiel Hüter, Südekum, Fußt mit Vorschlägen, ein Sondervermögen zu schaffen. Oder Wambach, Heinemann, die auch auf die europäischen Regeln abgehoben haben und gesagt haben, für Deutschland ist es wichtig, dass die Schuldenbremse eingehalten wird. Oder Veronika Grimm und ich, wir haben den Artikel von Hüter et al. Nochmal gekontert. Ja? Also es gibt jetzt ganz viele Äußerungen dazu und dann fragen sich natürlich auch alle, wie ist das denn jetzt einzuordnen? Ich glaube, das ist die Motivation, um das heute nochmal so richtig von Grund auf zu erläutern, oder?
Absolut. Und Sie können auch gern mal rückblickend auf die Schuldenbremse schauen, weil ja in unseren Mails hier gern mal gesagt wird, dass sie inzwischen aus der Zeit gefallen sei. Nehmen Sie sich den Punkt doch mal bitte zuerst vor.
Ja, also erster Punkt, der immer kommt, ist, die Schuldenbremse ist eingeführt worden in der Finanzkrise, weil da war es ja auch schlimm. Ja, die Schulden sind ja gestiegen von bisschen über 60% des Bruttoinlandsproduktes auf über 80% des Bruttoinlandsproduktes. In sehr, sehr kurzer Zeit, in wenigen Jahren, 8, 9, 10. In 3 Jahren um 20 Prozentpunkte ist ja nicht so wenig. Da behaupten manche, gerne von der Gewerkschaftsseite, Sebastian Dulin sagt das immer, das ist ja eine Momentaufnahme, damals waren alle in Panik und das ist heute eben anders. Beziehungsweise eine Variante dieser Bemerkung ist die, dass die Schuldenbremse nicht mehr zeitgemäß wäre. Zur Richtigstellung, die Schuldenbremse ist schon lange, lange, lange vorher diskutiert worden. Und zwar im Zuge der Reformphase, die Deutschland zum Ausgang der Regierung Kohl und in den Jahren der Regierung Schröder und auch noch im ersten Kabinett Merkel gehabt hat. Das ist die Reformphase, sag mal, von 97 bis 2009. Und man hat zunächst die low-hanging fruits genommen, also die leichteren Reformen. Und es war bei allen klar, dass diese Reformaktivität münden müsse in einer Reform des deutschen Föderalismus. Mit 3 Aspekten, nämlich erstens einer Neuordnung der Finanzen zwischen Bund und Ländern. Dazu mussten vorher die Aufgaben neu zugeteilt werden und man wollte die Verschuldungsproblematik regeln. Man hat angefangen, die Aufgaben neu zuzuteilen 2006. Und dann kam als zweites eben in der Föderalismusreform 2 die Schuldenbremse, also eine Neuordnung für diese Schuldenregeln. Was waren die spezifischen Gründe dafür? Es gab mehrere. Nämlich erstens stellt man halt fest, dass die Schuldenquote in Deutschland seit Mitte der 1970er Jahre, also seit dem ersten Ölpreisschock, einem steigenden Trend unterliegt. Steigender Trend heißt nicht, dass es nicht auch mal einzelne Jahre gibt, in denen die Bruttoschulden des Staates ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht runtergegangen wären. Das gab es unter Herrn Stoltenberg damals, unter Finanzminister Stoltenberg. Es gab es auch unter Finanzminister Eichel in einem besonderen Jahr. Aber eigentlich hieß in diesen Jahren Konsolidierung immer Stabilisierung der Schuldenstandsquote und nicht mehr. Zweiter Grund, auf Länderebene gab es ab dem Jahr 1992 anerkannt Haushaltsnotlagen. Das Land Bremen, das Land Saarland hatten 92 eine anerkannte Haushaltsnotlage. Also das heißt, sie konnten sich nicht selber aus ihrer Verschuldung befreien und brauchten dann ab 1994 besondere Mittel vom Bund. Anfang der 2000er kam das Land Berlin noch hinzu und die Bremer und die Saarländer wollten noch eine zweite Runde Bailout haben. Ja, also sagten dann, sie seien auch nochmal eine Haushaltsnotlage. Und nun sollten die neuen Schuldenregeln eben auch für die Länder diese Problematik etwas in den Griff kriegen. Der dritte Grund, man lief halt auf eine demografische Entwicklung zu, die ungünstig ist. Und wir hatten die Berichte über hohe implizite Schulden, wie wir sie heute auch wieder haben, von Bernd Raffelhüschen und anderen, von hunderten Prozent an impliziter Verschuldung in Deutschland. Und die Sorge, dass wir in eine Schuldenkrise laufen könnten. Parallel dazu lief dann immer auch noch die europäische Diskussion und liefen die europäischen Regeln. Das waren die wesentlichen Gründe, warum man eine neue Schuldenregel wollte. Und die Finanzkrise war nur der Katalysator, weil dann auch die Länder, die widerständig waren, die eigentlich diese Schuldenregel ursprünglich nicht mehr wollten, als wir so im Jahr 2008 etwa waren, die bekamen kalte Füße, als sie merkten, wie sehr die Finanzkrise in ihre öffentlichen Finanzen hineinhaut. Und somit waren sie auch bereit, etwas zu tun. Ja? Also insofern Katalysator und nicht ein eigentlicher Grund. Das ist der erste Block. Und wenn man dann fragt, warum dachte man dann, dass die alte Regel nicht mehr günstig ist? Die alte Regel hatte eine Investitionsorientierung, also Schulden in Höhe der Investitionen. Wenn man darüber gehen wollte, dann musste man begründen, warum es sich um eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts handelt. Und in dem alten Artikel 115 waren die Sondervermögen von dieser Regel ausgenommen. Man durfte sich also über Sondervermögen zusätzlich verschulden. Und dann sagte die Diskussion erstens, und zwar schon seit Anfang der 1980er Jahre in einem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim BMF, die öffentlichen Investitionen sind schwer abzugrenzen. Da gibt es sehr, sehr viel Gestaltungsspielraum. Zweitens, diese Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes ist nicht genau genug gefasst und zu wenig justiziabel. Das muss man genauer fassen. Drittens, Sondervermögen sollten unter die Regel fallen und nicht ausgenommen sein. So, das, was Justus eben sagte, aus der akademischen Forschung heraus hat man einerseits die Notwendigkeit, Verschuldung vorzusehen für bestimmte Dinge. Also jedes Jahr einen ausgeglichenen Haushalt macht keinen Sinn, konjunkturell nicht. Und es macht auch für eine wachsende Wirtschaft wenig Sinn, das so zu realisieren. Im Konjunkturverlauf muss also die Verschuldung variieren. Wenn man große Vorhaben hat, dann sollte man das nicht akut in einem Jahr über deutlich höhere Steuern und Steuerbelastungen finanzieren, weil das eben auch zu höheren Verzerrungen führt. Und man muss eben auch noch hinzufügen, dass dann auf der anderen Seite die politökonomische Argumentation steht, die sagt, wir kennen eine ganze Reihe von Verzerrungen im politischen System und die führen dann eben dazu, dass die Verschuldung zu stark ansteigt, dass wir eine Verzerrung hin zu mehr Defiziten haben. So, das ist jetzt der Begründungszusammenhang.
Ja, danke für diese Sondervorlesung, Lars. Einführung in die Schuldenbremse und das zu Semesterende. Also vielen Dank, aber ein weiteres Problem, das du jetzt noch nicht angesprochen hast, also ich bin jetzt hier der studentische Nachfrager deiner Vorlesung, ja, der sagt jetzt, da gibt es doch auch noch dieses Problem, dass man sagt, ja eigentlich sozusagen für Investitionen, das kann ich ja verstehen, das macht doch auch kaum ein Unternehmen, dass er das alles sozusagen aus Cash finanziert, dann nimmt man Kredite auf und sagt, Idealfall passen die dann zum Rückfluss sozusagen der Investitionen halbwegs. Rückfluss haben wir jetzt nicht bei öffentlichen Gütern, wenn der Staat in diese investiert. Aber da gibt es auch sowas wie eine Nutzungsdauer und das macht alles Sinn. Aber das Dilemma ist, dass man glaubt immer leicht zu wissen, was eine Investition ist. Nur was politisch als Investition definiert wird, kann durchaus was ganz anderes sein. Das ist nicht so ein harter Begriff, wie mancher sich das vorstellen mag, dass man sagt, so alles, was irgendwie über einen längeren Zeitraum benutzt wird, sondern das sind ja ganz diffuse Dinge. Teilweise, dass man sagt, so, das ist eine Investition in den sozialen Zusammenhalt, zumindest in der Rhetorik. Ja, und dann fragt man sich natürlich, gut, wenn jede Umverteilung eine Investition ist, wie grenzen wir das eigentlich genau ab? Und von daher, dieser Vorwurf, der dann häufig kommt, abgesehen davon, dass es auch empirisch schwer zu belegen ist, dass die Schuldenbremse die Investitionen hemme, das scheint ja gar nicht so zu sein, oder?
Ja, also ich bin ganz froh, dass du diesen Punkt jetzt ansprichst, weil das ist sozusagen der erste Kritikpunkt. Und der ist deswegen langweilig, weil der schon ewig auf dem Tisch liegt. Also auch schon bei der Revision des Artikels 115 hieß es ja, wollen wir das so machen, wie die Schuldenbremse jetzt ausgestaltet ist, nämlich quasi ausgeglichener Haushalt, ja, also nur die Defizitquote von 0,35%, oder wollen wir die Investitionen des Staates ausnehmen? Und der Sachverständigenrat hatte damals 2007 gesagt, wir nehmen die Investitionen aus. Der wissenschaftliche Beirat beim BMF hat gesagt, nein, machen wir besser nicht. Und du sprichst die Punkte an, die Abgrenzungsproblematik ist eines. Ja, man muss ganz klar sagen, haushaltsrechtlich sind öffentliche Investitionen immer gedacht gewesen als Baumaßnahmen, wenn man es genau nimmt. Also fast immer Investitionen in Beton. Ob das jetzt Verkehr ist, gut, die Schienennetze sind jetzt mehr Stahl als Beton, aber ja, man muss sich das einfach vorstellen als Infrastrukturmaßnahme plus Gebäude. Ja, gut, dann hat man festgestellt, je nachdem haben manche schon auch die Innenausstattung der Gebäude mit reingerechnet und das als Investition reinnehmen wollen. Es war von vornherein schon so, dass kleine Ausbesserungen an der Infrastruktur, also das Auffüllen von Schlaglöchern, ja, oder einfach eine neue Fahrbahn draufziehen, je nachdem, wie groß das Volumen dieser Aktivität ist, schon als Konsum gezählt wird. Das wird gar nicht als Investition gerechnet, in der Statistik nicht und haushaltsrechtlich auch nicht. Ja. Wenn man, du sagtest, politisch ist das schwer, es ist auch ökonomisch schwer. Denn die Investitionen des Staates bringen in aller Regel keine Rendite im engeren Sinne. Das ist ja nicht so, dass da Umsätze getätigt werden, wo man nachher sagen könnte, wir haben halt eine bestimmte Umsatzrendite, die sich mit der Investition ermitteln lässt oder eine bestimmte Kapitalrendite oder was man an sonstigen Kennziffern so alles nehmen möchte, was wir im privaten Sektor haben. Sondern die Vorstellung ist die, der Staat liefert Vorleistungen für die Privaten und das sorgt für Wirtschaftswachstum. Ja, so. Alles, was der Staat tut, wenn er tut, was er soll, gemäß der ökonomischen Theorie, nämlich Marktversagen korrigieren, bis hin zu Korrektur übermäßiger Verteilungsunterschiede, ja, das sorgt irgendwie möglicherweise auch dafür, dass wir mehr Wachstum bekommen. Wichtig, wenn man sich so im internationalen Umfeld bewegt, sind doch Rechtssicherheit, ja, und öffentliche Sicherheit. Das sind die wichtigsten Hemmnisse für Direktinvestitionen in weniger entwickelten Ländern. Das heißt, wir müssen alle Gehälter der Richter, der Staatsanwälte und so weiter, der Gerichtsdienerinnen und Diener, die dann dabei sind, die müssten wir alle als Investitionen zählen vor diesem Hintergrund. Und so kann man Ausgabe für Ausgabe, die der Staat tätigt, durchdeklinieren und stellt fest, wenn er das ordentlich macht, dann ist das eine Vorleistung für die Privaten. Und wenn wir dann soweit sind, dann kann man auch sagen, soweit alles eine Vorleistung ist, um es noch ein Stückchen zu übertreiben, ist nichts von der Schuldenbegrenzung auszunehmen. Ja? Also man kann aber wirklich auch vom ökonomischen Ansatz her sagen, diese Vorstellung, dass Investitionen von vorne, also eng genommen staatliche Investitionen von vornherein was Besseres sind als andere Ausgaben des Staates, ist schwierig zu begründen. Ja? So. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht sinnvoll wäre, öffentliche Investitionen zu tätigen. Ja? Und wir wissen auch, dass es bei den Investitionen, du sprichst das ja zu Recht an, eine ähnliche Verzerrung gibt in der Struktur des öffentlichen Haushaltes wie bei der Verschuldung. Also es wird eher weniger investiert, eher mehr konsumiert, eher mehr Transferausgaben getätigt. Das finden wir schon so.
Aber Herr Feld...
Noch ganz kurz, Frau Müller. Also der Punkt ist natürlich auch der, den Justus quasi empirisch... Was kommt da raus? Wir sehen einfach nur mit Eyeballing, wie das so manche nennen, wenn man die rohen Daten anschaut, dass die Investitionen in Deutschland hauptsächlich über die Gemeindeebene getätigt werden, also über 55%, dass ein großer Teil davon in privatrechtlich organisierten Unternehmen getätigt wird, die aber dem Staat gehören. und deswegen auch nicht als öffentliche Investitionen gezählt werden. Dann haben wir einen Rückgang dieser Investitionstätigkeit der Gemeinden seit der Wiedervereinigung bis etwa 2005, 2006. Dann stagnieren die öffentlichen Investitionen bei den Gemeinden und steigen wieder ab 2017 an. Bei Bund und Ländern steigen sie ab etwa 2011, 2012 an. Und zwar in Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, das Wachstum dieser Investitionstätigkeit ist dann stärker als das Wirtschaftswachstum. Und da muss man schon sich ganz schön anstrengen, um im Kontrafaktum belegen zu können, dass der Staat noch mehr Investitionen getätigt hätte, wenn die Schuldenbremse nicht gewesen wäre. Ja. Wir sind jetzt im Moment an einer Studie dran, wo wir das analysieren. Wir haben bisher keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Schuldenbremse die Investitionstätigkeit beeinträchtigt hätte. Es ist, wenn man das so durchgeht, natürlich noch nicht so, dass wir alle Robustheitstests gemacht hätten, aber es ist schon im Großen und Ganzen, ja, deutet sehr, sehr vieles darauf hin, dass wir diesen Effekt in Deutschland nicht haben.
Ja, was mich, muss ich sagen, auch in der jetzt die Diskussion, so wie ich mitverfolge, besonders nervt, ja, dass doch in Teilen halt zu simpel, also teilweise wird auch falsch diskutiert, wird einfach gesagt, ja, kein anderes europäisches Land hätte eine Schuldenbremse, stimmt natürlich nicht, ja, die Schweizer haben eine. Dann wird sehr häufig, vielleicht weil die Leute gerade so genervt sind vom Bahnstreik oder so gewesen sind vom Bahnstreik, auch die schlechte Infrastruktur der Bahn hingewiesen, die ist ja zugegebenermaßen jetzt auch nicht dolle. Kann man natürlich auch gleich sagen, Retourkutsche, guckt euch die Schweiz an, läuft doch ganz gut mit dem Bahnverkehr. Ja, die haben auch eine Schuldenbremse, liegt wirklich daran. Aber das bringt mich eher zu dem Punkt, wird eigentlich auch in das Richtige investiert? Das ist ja auch eine Frage. Ja, die Deutsche Bahn zum Beispiel hat sich 2010 das Unternehmen Arriva für 2,7 Milliarden unter den Nagel gerissen. Ja, das ist ein Unternehmen, was international Bahnverkehr organisiert, aber nebenbei im Übrigen auch Sprachschulen, Autohäuser und sowas im Ausland betrieben hat. Das haben sie dann sehr erfolgreich nach 13 Jahren für 1,6 Milliarden, also für einen Verlust von 1,1 Milliarden wieder verkauft. Ja, dafür war offensichtlich Geld da, muss man sagen, das zu verkaufen. Da fragt man sich also auch, wird überhaupt in das Richtige investiert? Das ist ja auch noch ein Thema. Ja.
Bevor Sie loslegen, Herr Feld, ergänze ich das mal noch mit einer weiteren Anmerkung seitens der Hörerschaft. Zitat, noch nie in meinem 58 Jahre langen Leben habe ich die deutsche Infrastruktur in einem derart miserablen Zustand erlebt wie heute. Das Kaputtsparen unseres Landes ist für zukünftige Generationen viel schädlicher als zusätzliche Staatsschulden.
Ja, das sind so ein paar Punkte, ne? Die der Hörer da an der Stelle auch anspricht. Also man muss schon feststellen, wir haben nicht kaputt gespart. Also ich weiß nicht, wo diese Vorstellung eigentlich herkommt, dass wir uns kaputt gespart hätten. Wenn man sich anschaut, wie die Schuldenquote angestiegen ist bis zu dem Zeitpunkt, zu dem man die Schuldenbremse eingeführt hat, dann sind wir doch sehr, sehr deutlich in Defizite gegangen. Es war schon so, dass dann in der Zeit, also vor Einführung der Schuldenbremse, auch das ein oder andere an Konsolidierung erforderlich war. Und die Gefahr besteht natürlich schon, dass dann, wenn man von einem Jahr aufs andere einsparen muss, dann sind Konsumausgaben und Transferausgaben nicht so disponibel und dann geht man auch mal in die Investitionen. Aber so simpel ist das ja leider nicht. Ja, also Mittel sind massiv genutzt worden in der Zeit vorher. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie wir seit 2010 konsolidiert haben, dann waren das die niedrigeren Zinsausgaben und die sprudelnden Einnahmen, die das gemacht haben. Alle anderen Ausgabenkategorien sind gestiegen. Also die Transferausgaben des Gesamtstaates am stärksten, gefolgt von den Konsumausgaben des Gesamtstaates und dann am Ende die Investitionsausgaben des Staates. Die sind alle drei Kategorien sind nach oben gegangen. Ja? In Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Also von daher sehe ich dieses Argument des Kaputtsparens nicht, sondern es ist eher so, wie es Justus sagt, die Frage ist, für was gibt man eigentlich dieses Geld aus? Die Bahn, die ja gar nicht im Kernhaushalt als öffentliche Investition geführt wird, sondern ja eben privatrechtlich ist und deswegen als Unternehmen gilt und dem Unternehmenssektor zugeordnet ist, die Bahn hat das Schienennetz vernachlässigt. Und da spielten im Konzern offenbar Entscheidungen eine Rolle, die auf anderes abzielten, auf was auch immer. Ja, also Justus hast Arriva angesprochen, man kann auch Schenker ansprechen, was vielleicht eine günstigere Investition gewesen ist für die Bahn. trägt ja doch sehr viel zur Ertragslage der Bahn bei.
Das stimmt, aber der Fokus war deutlich nicht auf dem Schienennetz.
Genau.
Das wurde schon damals kritisiert. Also ich weiß noch, Anton Hofreiter, der hat vor 15 Jahren schon rumgemosert. Und zu Recht, muss man ja sagen, ja, dass die Bahn nicht genug sozusagen aufs Schienennetz achtet und alles mögliche andere veranstaltet.
Jetzt kommt noch erschwerend hinzu, wir hatten auch diese Diskussion um die Bahnhöfe. Und die Bahn hat ein Programm aufgelegt zur Renovierung der Bahnhöfe und so wird jetzt ein Bahnhof nach dem anderen schön gemacht. Ja? Es gibt, beziehungsweise wenn ich es richtig verstanden habe, gab bis jetzt vor ganz kurzer Zeit hier einen klaren Fehlanreiz für die Bahn. Ja, die Bahn sollte nämlich diese kleineren Investitionen tätigen und hat deswegen auch die Bahnhöfe renoviert und so. Aber die großen Ertüchtigungsinvestitionen fürs Schienennetz, wenn sie eine entsprechende Größenordnung erreichen, muss der Bund bezahlen. Also hatte die Bahn einen Anreiz, erst einmal zu warten, bis das so viel zu teuer ist, dass der Bund dafür bezahlt. Ja? Und das ändert sich jetzt mit der Infrastrukturgesellschaft, die unter dem Schirm der Bahn jetzt geschaffen worden ist. Dadurch ändert man jetzt ein bisschen was. Aber Fehlanreize spielen da auch an allen Ecken und Enden eine Rolle und haben überhaupt nichts mit der Schuldenbremse zu tun.
Ja, und dass die Bahn sich auch von Unternehmensteilen trennt. Von Arriva haben sie schon einen Käufer oder ist schon verkauft. Ja, das ist ein kleinerer Teil. Schenker wird verkauft. Das ist mindestens so wichtig, dass die Bahn einfach, der Bahnvorstand den Fokus auf die richtigen Dinge lenkt.
Genau.
Ja, aber um mal von der Bahn wegzukommen, wenn Sie sagen, Sie sehen das Kaputtsparen nicht, dann auch hier ein Verweis auf einige Aussagen unserer Hörerinnen und Hörer. Da wird immer wieder sehr konkret auch aufs Bildungssystem verwiesen, auf den teilweise katastrophalen Zustand von Schulgebäuden und auf den eklatanten Mangel an Lehrkräften. Das sieht doch schon nach kaputtgespart aus.
Also das ist auch ein Punkt, den man immer sehen muss. Wir leben ja in einem Bundesstaat. Für die Bildung sind die Länder zuständig. Die Länder unterliegen der Schuldenbremse noch nicht wirklich. Denn ab 2020 gilt für die Länder in Deutschland die Notlagensituation, also die Ausnahmeregel der Schuldenbremse, die genutzt werden kann. Und sie haben sie ja auch weitlich genutzt, auch jetzt für 24 noch mit zum Teil fadenscheinigen Argumenten. Und ein Problem, auch so ein Anreizproblem, was man sehen muss für die politischen Entscheidungsträger und Trägerinnen, auf der lokalen Ebene oder der Landesebene, wenn man jetzt einfach nur eine Instandhaltung macht, das Leckedach einer Schule reparieren lässt, dann ist das für den Bürgermeister, die Bürgermeisterin in der Regel kein Anlass, um sich da vorzustellen und ein Band durchzuschneiden. Das ist für neue Gebäude, neue Verkehrswege, neue Wohngebiete, die man zur Erschließung freigibt, etwas ganz anderes. Da gibt's einen Spatenstich und das ist alles wunderbar, ja? Und man kann sich dann entsprechend mit schönen Bildern auch politisch produzieren. Die Lehrerproblematik ist nochmal eine andere. Es kommt ja darauf an, welche Einschätzung man hat hinsichtlich der Schülerzahlen und Schülerinnenzahlen. Da spielt auch der sogenannte Schweinezyklus eine Rolle.
Also da bin ich mir auch nicht so sicher, Lars, ehrlich gesagt, weil ich hätte so gedacht, dass es gar nicht so schwer ist zu prognostizieren, wie viele Kinder in 5 Jahren in die Schule kommen.
Aber unterschätzt die Migration nicht. Wir haben deutlich mehr Migration gehabt, als man es in der Demografie gedacht hat. Und da spielen ja jetzt eben auch wie im Schweinezyklus kurzfristigere Zyklen eine Rolle als die ganz langfristige Demografie. Ja?
Bevor Sie da ansetzen, Herr Haukapp, was ist denn gleich nochmal Schweinezyklus?
Der Schweinezyklus, das ist so, das bringt man den Studierenden im ersten Semester bei. Und das ist so ein altes Phänomen aus der Landwirtschaft, dass man sagt, wenn die Schweinepreise hoch sind, dann sagen viele Landwirte, oh, ich sollte in Schweine investieren und ziehe mehr Schweine auf. Und das führt dann dazu, natürlich, dann haben alle Schweine und dann fallen die Schweinepreise, weil plötzlich viel zu viel Angebot ist. Und dann sagen alle, oh, Schweine ist keine gute Idee, ich gehe raus aus Schweinen und mache wieder Hühner. Ja, und das führt dann dazu, dass als nächstes die Schweinepreise wieder steigen, weil die Leute aufhören mit der Schweinezucht. Ja, das heißt also, wir haben da eigentlich so einen Zyklus, das ist natürlich in der Landwirtschaft besonders da, weil das sehr, sehr kleinteilige Wirtschaft ist, sehr dekonzentriert. Ja, bei Märkten, wo wir wenige Unternehmen haben, da beobachten die natürlich mehr, was genau der andere macht und so weiter. Und da haben sie diese Zyklus nicht ganz so extrem wie in diesen sehr, sehr kleinteiligen Wirtschaftszweigen mit vielen Anbietern. Das heißt also, wenn man jetzt sagen würde sozusagen, oh, das ist eine gute Idee, ich werde jetzt Lehrer, ja, als Studierender oder als Abiturient, ja, weil die werden ja dringend gebraucht, dann haben wir wahrscheinlich in 5 Jahren viel zu viele Lehrer, ja, und dann sagen wieder alle, oh nee, Lehramt, da kriegst du ja keinen Job, ich studiere lieber was anderes, und dann haben wir 5 Jahre später wieder zu wenig Lehrer. Das ist sozusagen die Übertragung des Schweinezyklus auf die Frage, welchen Beruf soll ich ergreifen.
Ja, aber bevor wir jetzt zu sehr auf das Kaputtsparen und Investitionen und so eingehen, es ist, glaube ich, noch ein wichtiger Grund, den wir behandeln müssen, der in der Diskussion aufgekommen ist, weswegen man ja auch von Seiten des Sachverständigenrates vorschlägt, dann, wenn die Schuldenquote unter 60% sinken sollte, mehr Defizit zu erlauben. Es gibt nämlich, und das ist seit der Finanzkrise stärker diskutiert worden, ist insofern nicht so ein ganz altes Argument wie die Investitionsorientierung, aber eben doch jetzt auch schon länger diskutiert, nämlich die Sorge, dass man zu wenig Staatsverschuldung haben könnte. Und zwar deswegen, weil ja Staatsanleihen sind ja Vermögensgegenstände, die in der Banken- und Finanzmarktregulierung als sichere Anlagen definiert sind. Sichere Anlagen in dem Sinne, dass sie in der Regulierung selber als risikolos eingestuft werden. Und Banken haben einen Anreiz, diese risikolosen Anlagen zu halten in ihrem Portfolio, also um dann auch die Eigenkapitalvorschriften einzuhalten. Bei den Versicherungen und Pensionskassen ist es sogar so, dass Staatsanleihen zu halten vorgeschrieben ist, dass nicht nur der Anreiz existiert. Und dann braucht man eine gewisse Anzahl an solchen Anleihen, um überhaupt diesen regulatorischen Vorgaben zu genügen. Also das ist das sogenannte Safe Assets Argument. Und dementsprechend könnte es schwierig sein, dass zu wenig Staatsverschuldung da ist. Wenn ich mir im Moment die Schuldenquoten anschaue, mit im Schnitt für die entwickelten Länder massiv gestiegen, bei vielen Ländern über 100%, auch in den USA, da kann man jetzt nicht erkennen, dass das eine Knappheit an Staatsverschuldung wäre. Und die Simulationsrechnungen, die hier immer gemacht werden, die laufen natürlich auch in eine bestimmte Richtung in Abhängigkeit von den Annahmen, die man in die Modelle hineinsteckt. Wenn man in 30 Jahren bei einer Schuldenquote von 40% landen würde, habe ich im Moment keine Sorge, dass das zu wenig Staatsverschuldung wäre. Und wenn das erst in 40 Jahren ist, passiert unterwegs schon genug an exogenen Schocks mit höherer Staatsverschuldung, dass dann eben das Problem gar nicht erst auftritt, zu knapper Anleihen.
Aber Lars, ich habe auch noch eine Frage. Ein Argument, was ja häufig kommt, ist, dass gesagt wird, pass auf, alle um uns rum, die verschulden sich über die Halskrause, ja, also alle anderen Länder. Wir sind die Dummen, die es nicht tun. Nachher wird die EZB sowieso uns alle raushauen. Sollten wir nicht das tun, was alle anderen auch machen?
Ja, das ist so die Diskussion in der Europäischen Währungsunion, ne? Wie sollten wir da eigentlich dastehen? Und es gibt einfach zwei Punkte, die Deutschland betreffen. Das eine hast du genannt, ja. Also die anderen nutzen uns sozusagen aus, in dem Sinne, dass sie höher verschuldet sind und wir die letzten Dummen sind, die konsolidieren, und unsere Bevölkerung kriegt dann schlechtere öffentliche Leistungen und was immer auch behauptet wird. Ist oft verbunden noch mit dem Investitionsargument. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass gerade das gering verschuldete Deutschland mit seiner soliden Finanzpolitik als eines der großen Länder die Stabilität des Euro auch stützt. Und wenn die Stabilität des Euro eben reduziert wird, dadurch, dass wir eben deutlich höher verschuldet sind, dann zahlen wir alle auch höhere Zinsen, insbesondere die Länder mit einer zu hohen Verschuldung. Und dann sind Finanzkrisen nicht ausgeschlossen, die uns dann auch noch einmal negativ betreffen könnten. Also ich würde im Moment schon eher sagen, dass dieses Soliditätsargument mehr zählt und dass uns das am Ende auch bei niedrigeren Zinsausgaben hält als die anderen Länder.
Trotzdem ist jetzt erst wieder die altbekannte Dexit-Debatte aufgekommen, also raus aus dem Euro, weg mit der EU. Man muss manche Parteien offenbar immer wieder aufs Neue daran erinnern, was das wirklich bedeuten würde. Sie werden ja da auch nicht müde.
Also es gab ja, nachdem einige Ökonomen, ich auch, sich auf den Vorstoß von Frau Weidel gestürzt haben und gesagt haben, da bricht alles zusammen, nochmal eine Korrektur von den Programmschreibern aus der AfD, die sagten, es geht ja nicht darum, die EU abzuschaffen, wir wollen den Binnenmarkt. Und es ist im Prinzip das gleiche Argument, das wir beim Brexit hatten, lass uns doch Zollfreiheit haben und freien Handel unter unseren Ländern, aber solche Dinge wie die Währungsunion oder andere Mechanismen wie die Koordination und Harmonisierung von Regeln, lass uns das lieber sein lassen. Ich bin da sehr skeptisch. Also die Währungsunion ist deswegen schwer aufzugeben, weil das in eine Finanzkrise münden würde. mal von den unmittelbaren Effekten, die man mit Aufwertungen und Abwertungen der dann neuen nationalen Währungen hätte, hätten wir sicher ein größeres Problem. Ja, wenn so eine große Wirtschaftsregion wie die Währungsunion zerfällt, dann hat das Auswirkungen auf den Anleihemärkten. Und wir haben ja eben gesagt, die Verschuldung ist schon sehr, sehr hoch in der Welt. Das hätte dann durchaus auch negative Auswirkungen. Eine neue Finanzkrise mit allem, was dazugehört. Also ich würde das sein lassen. Wir sind nun mal in der Währungsunion miteinander verbunden. Und man kann schon auch sagen, dass Deutschland nach der EU-Schuldenkrise, dadurch, dass es sicherer Hafen in der Währungsunion war, auf der Zinsseite schon begünstigt war. Das werden die Sparer, Sparerinnen anders sehen in Deutschland. Aber der Großteil der Menschen hängt eigentlich an verschuldeten Strukturen. Der Staat ist hochverschuldet gewesen, Unternehmen haben hohe Schulden gehabt und so weiter. Ja? Also niedrigere Zinsen sind dann schon gar nicht schlecht, auch im Immobiliensektor nicht. Und vor dem Hintergrund würde ich eher sagen, EU und EWU sind per Saldo günstig gewesen für Deutschland.
Aber um nochmal zurück zur Schuldenbremse in Deutschland zu kommen, stellvertretend ein weiterer Kommentar eines Hörers. Christian Schulz, Rechtsanwalt aus NRW, hat sich zu den Bedenken geäußert, wonach die Schuldenbremse Zukunftsinvestitionen hindert bzw. einschränkt. Er meint, es drängt sich die Überlegung auf, ob Kredite für Investitionen, die auch für nächste Generationen bestimmend sind, also langfristige Investitionen zur Infrastruktur und Energiewende, insoweit bevorzugt werden, als sie zum Beispiel nur zur Hälfte oder zu einem Drittel bei der Schuldenbremse angerechnet würden. Wenn sie mit solchen Zielen konkretisiert würden, würden andere wichtige Aufgaben wie Bildung und Sozialaufgaben unverändert aus dem normalen Haushalt finanziert werden müssen.
Ja, werden müssen, ist schön gesagt. Natürlich, wenn ich einen Teil der Ausgabennotwendigkeiten streiche, dann kann ich viel stärker noch in Transfers gehen, ja, und in andere Konsumausgaben. Also es geht ja am Ende im Prinzip darum, genügend Mittel zur Verfügung zu haben, damit man insbesondere für den Klimaschutz, aber auch für andere industriepolitische Vorhaben stärker subventionieren kann. Und da sieht man so die Verbrämung von Begrifflichkeiten oder das Umdefinieren, Umtaufen von Begrifflichkeiten, um mit seinen Vorstellungen durchzukommen. Also Subventionen als Investitionen zu bezeichnen, ist der Trick dabei. Und da finde ich schon, dass ja die Beschränkung, die Schuldenbremse hier bringt, gerechtfertigt ist. Wenn man das im Kern runterbricht und mal die Pragmatik sein lässt, muss man doch sagen, dass diejenigen, die unter der Rubrik Klimaschutz oder Resilienz der Wertschöpfungsketten, Sicherheitsfragen oder Ähnliches, Industriepolitik betreiben wollen, im Grunde die Vorstellung haben, dass man die weitere Entwicklung der Wirtschaft für den Staat steuerbar machen sollte, über Subventionen, über Ordnungsrecht. Und ich finde, dass man Klimaschutz vor allen Dingen über preisliche Mechanismen betreiben sollte. Wir haben das hier oft schon besprochen, CO2-Bepreisung. Wir haben auch darüber geredet, dass Subventionen eigentlich als nachgelagertes oder subsidiäres Instrument eine Rolle spielen, aber eben nicht in der Führungsrolle. Da ist schon die Vorstellung, stark zu steuern. Ja? Und insofern sind das schon auch zwei sich entgegenstehende Vorstellungen, wie eine Volkswirtschaft organisiert sein sollte. Ja, Steuerbarkeit der Volkswirtschaft über die massiven Eingriffe des Staates oder das Vertrauen auf die marktwirtschaftlichen Instrumente. Das steht hier gegeneinander. Und das muss man deutlich sehen, dass der Streit auch in der Bundesregierung eigentlich um die beiden Richtungen geht. Und weil man sich in der Bundesregierung nicht für eine entscheiden kann, sondern mal so und mal so pragmatisch reagiert, ist auch eine große Verunsicherung in der Wirtschaft insgesamt da, weil die jetzt nicht mehr so richtig wissen, in welche Richtung sie investieren sollen. Und das sorgt eben auch für einen gewissen Attentismus und für die Wirtschaftsschwäche, die wir jetzt im Moment haben.
Da lasse ich, abgesehen davon, dass ich natürlich Sympathie für alle unsere Hörerinnen und Hörer habe, will auch nicht verhehlen, dass ich durchaus eine gewisse Sympathie für den Vorschlag habe. Ich verstehe durchaus, ich habe es ja selber angesprochen und dich gefragt, dass es natürlich erhebliche Abgrenzungsprobleme gibt. Was ist noch eine Investition und was ist keine mehr? Aber wenn man sagt, wir haben ein systematisches Problem, dass Politikerinnen und Politiker lieber in Dinge investieren oder ihr Geld für ausgeben, sagen wir so, die schnell wirken und nicht gerne Geld für Dinge ausgeben, die erst lange wirken. Und nennen wir mal die Dinge, die erst langsam wirken, das sind die Investitionen, also von denen, welche ich erst morgen was habe, da kann ich schon verstehen, dass man sagt, können wir nicht irgendwie was schaffen, das die Anreize stärkt, auch in die Dinge zu investieren, die erst langfristig wirken und weniger in die investieren, die oder weniger Geld dafür ausgeben für die Dinge, die schon kurzfristig irgendwie was bewirken. Also eine Umverteilung etwa, da merkt jeder sofort, dass er jetzt mehr Geld hat. Und wenn man so verstehe ich den Hörer, also dass er sagt, pass auf, ich will den Politikerinnen und Politikern so einen Anreiz geben, ich investiere lieber ein bisschen in Infrastruktur, ja, weil dann nimmt mir das sozusagen aus der Schuldenbremse nicht ganz so viel Geld weg, sozusagen, da kann ich dann ein bisschen mehr tun tatsächlich und verschiebe so ein bisschen die Anreize für die Politikerinnen und Politiker. Ich finde das, da kann man ruhig mal drüber nachdenken, also ich verstehe, dass es mit der Abgrenzung schwer ist, aber das verstehe ich, aber dennoch diese prinzipielle Überlegung, wie schaffen wir das, die Anreize der Politikerinnen und Politiker zu verbessern, für das Geld auszugeben, was wir eigentlich haben wollen, ja, das finde ich ganz bedenkenswert.
Justus, nochmal eine Widerrede dazu. Also die Abgrenzungsproblematik kriegst du nicht in den Griff, ehrlich gesagt. Also es wird immer irgendeine Abgrenzungsproblematik geben. Ich sehe nicht, wie wir das besser lösen können. Aber mal abgesehen von der Abgrenzung selber, ich finde ja, dass nach Einführung der Schuldenbremse so sehr und intensiv über Investitionen und Zukunftstätigkeit des Staates diskutiert wird, wie wir das vorher eigentlich nicht gehabt haben. Wir haben in den vielen Jahrzehnten vorher mit diesem Rückgang der Investitionen der Gemeinden eigentlich gar nicht intensiv darüber geredet. Und das verdeutlicht einen Effekt, den die Schuldenbremse politökonomisch verursacht. Sie beschränkt ja nicht nur, sondern sie verlangt durch diese Beschränkung, dass Verteilungskonflikte, die wir haben, für unterschiedliche Ausgabenkategorien jetzt ausgetragen werden müssen und nicht, indem man irgendwas auf zukünftige Generationen verschiebt. Und ich finde, am Ende, wenn wir das ordentlich durchführen, kommen wir vielleicht doch zu einer besseren Lösung, als wenn man die Investitionen spezifisch rausnimmt.
Ja, vielleicht. Also, aber die Schuldenbremse soll ja gar nicht entfallen. Es sollen nur bestimmte Dinge vereinfacht angerechnet oder weniger angerechnet werden. Also ich bleib mal noch bei Herrn Schulz.
Ja, Moment. Bleib mal noch ein bisschen bei Herrn Schulz. Aber gerade diese industriepolitischen Vorhaben, das wird sehr schnell sehr stark erweitert. Ja, wir haben ja auch schon den Vorschlag, dass ein Sondervermögen für diese Aktivitäten ins Grundgesetz geschrieben werden sollte, ähnlich wie das Sondervermögen Bundeswehr und damit aus der ganzen Schuldenbremse rausgenommen. Und der Vorschlag ist, dass wir so zwischen 400 und 500 Milliarden Euro liegen. Das ist die Größenordnung eines ganzen Bundeshauses. Also irgendwann muss man sich schon fragen, was haben die Leute eigentlich morgens geraucht, als sie diesen Vorschlag gemacht haben?
Cannabis sicherlich nicht, denn die Legalisierung, die lässt ja auf sich warten, wie du weißt.
Bevor wir da das nächste Fass aufmachen, kommen wir zum Schluss für heute und gehen in die Nachspielzeit. Gerade laufen die Viertelfinals im DFB-Pokal. Jetzt ist mit St. Pauli auch der Haukapsche Lieblingsverein raus. Immerhin gegen die Wahlheimer Düsseldorf. Offenbar tröstet das etwas, denn so niedergeschlagen schauen sie gerade nicht.
Ich bin ja ein positiver Mensch. Ja, Sie haben recht. Also ich so in Düsseldorf, dann sage ich, gut, wenigstens hat die Fortuna es geschafft. Ja, aber es gibt eigentlich für alle Fußballfreunde Deutschlands einen Grund zur Freude. Das Bundeskartellamt hat am Dienstag eine Entscheidung getroffen oder, wenn man ganz genau ist, einen Vorsitzenden schreiben, aber jetzt wollen wir nicht in die Details reingehen, dass die DFL ab der Spielzeit 25/26 die Medienrechte wieder anders vermarkten darf und insbesondere nicht mehr an der sogenannten No-Single-Buyer-Rule festhalten muss. Das heißt also, prinzipiell darf demnächst wieder ein Sender alle Senderechte für die Live-Spiele kaufen und man muss sich nicht mehr zwei Abos zulegen, wenn man wirklich alle Bundesligaspiele sehen muss. Und ich glaube, das wird zumindest diejenigen, die Fußball live gucken, tendenziell wahrscheinlich vor.
Ja, sehr gut. Aber es ist ja schon eine herbe Niederlage im Elfmeterschießen gegen Düsseldorf. Also
ja, du, ich könnte jetzt sagen, wenigstens haben wir es in Elfmeterschießen geschafft, im Gegensatz zu den Bayern. Aber ich bedauere es natürlich auch.
Aber solange niemand den Humor verliert, ist auch sonst nichts verloren. In diesem Sinne schließen wir für heute. Vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Danke natürlich auch an Sie beide. Wir hören uns alle wieder am 17. Februar.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Dann habe ich hier die rheinische Karnevalssaison auch hinter mich gebracht. Der ein oder andere hat vielleicht auch das Super Bowl-Finale gesehen zu dem Zeitpunkt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Diskussion. Dann reden wir auch mal über was anderes wieder als über die Schuldenbremse vermutlich, oder Lars?
Ja, ich wäre froh drum, wenn wir das könnten, liebe Hörerinnen und Hörer. Und apropos Super Bowl, die erste Saison, in der Taylor Swift in der Super Bowl spielt, sofort Finale. Sensationell, oder? Naja, aber davon abgesehen, wir wünschen Ihnen schöne 2 Wochen. Genießen Sie diese wunderbare Fasnachtszeit. Feiern Sie ordentlich, so wie es sich gehört. Wer weiß, wie der Rest des Jahres verläuft. Also von daher, viel Spaß.
Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.